Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem wir wieder einmal mit einiger Spannung nach Brüssel und nach London schauen. Die EU-Staaten sind jetzt nämlich gefragt, dem Wunsch der Briten nachzukommen, den Austritt aus der Union noch einmal um einige Monate aufzuschieben. Darüber berät in diesen Minuten gerade auch das Unterhaus in London in einer eilig einberufenen Sitzung. Außerdem musste die EVP-Fraktion im Europaparlament entscheiden, ob sie die ungarische Fidesz-Partei, die Partei von Ministerpräsident Orbán, ausschließt. Da geht man jetzt offenbar einen Mittelweg und will die Mitgliedschaft der Ungarn suspendieren. Der frühere Serbenführer Karadzic ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden im Berufungsverfahren vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag heute. Auch dazu Informationen in der nächsten halben Stunde. Und aus dem Inland aus Berlin berichten wir über den Haushaltsentwurf, die Eckwerte, die Finanzminister Olaf Scholz heute dem Kabinett vorgelegt hat, und über die Kritik daran von fast allen Seiten. Doch damit nach London, wo Premierministerin May die EU heute am Vorabend des nächsten EU-Gipfels in einem Brief gebeten hat, den Briten mehr Zeit einzuräumen bis Ende Juni für den Brexit, der eigentlich für die nächste Woche geplant war. Dem müssen noch die anderen 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Doch noch spielt die Musik auf der Insel, denn das eilig einberufene Unterhaus tagt in diesen Minuten schon wieder und noch einmal. Und Premierministerin May will am Abend auch noch eine Erklärung abgeben. Friedbert Meurer in London, worum geht es da jetzt und nachher noch?
Diese Notdebatte, die jetzt im Moment geführt wird, ist von Labour beantragt worden, weil es doch einen erheblichen Kurswechsel der Premierministerin gegeben hat, dass sie per Brief beantragen würde, bei den EU-Staats- und Regierungschefs den Brexit zu verschieben. Das war erwartet worden. Es war aber erwartet worden, dass sie die Alternative aufbaut, entweder eine kurze Verschiebung bis Mai oder Juni, wenn der Vertrag zugestimmt wird. Dem Vertrag zugestimmt werden könnte durch das Unterhaus, ist das nur eine technische kurze Verschiebung oder aber eine lange Verschiebung bis Ende des Jahres oder noch länger. Und diesen zweiten Teil hat Theresa May einkassiert. Das ist die neue Entwicklung und das ist eine recht dramatische Entwicklung, wie ihr auch heute anzuhören war.
The outcome of a long extension would be this house spending yet more endless hours.
Eine lange Verschiebung würde nur dazu führen, dass wir weiter Nabelschau betreiben. Es ist Zeit, endlich den Brexit umzusetzen, sagte sie. Sie will den Druck erhöhen. Sie hat auch durchblicken lassen, wenn ihr nächste Woche nicht meinem Vertrag zustimmt, gehen wir mal davon aus, es kommt wieder zu einer Abstimmung, dann werde ich zurücktreten.
Also May will diese Verlängerung um nur 3 Monate. Kann das Unterhaus an diesem Vorschlag überhaupt noch irgendetwas ändern? Darüber wird ja dann morgen in Brüssel verhandelt.
Der EU-Gipfel wird sich jetzt mit diesem Antrag auseinandersetzen. Eine kurze Verschiebung. Donald Tusk hat sich ja in Brüssel dazu geäußert und erklärt, eine kurze Verschiebung sei möglich. Von einer langen hat auch er nicht gesprochen. Hier wird ein wenig das Szenario aufgebaut, dass sowohl May als auch Tusk jetzt an einem Strang ziehen, nämlich allen Abgeordneten im Unterhaus die Pistole an die Schläfe zu setzen. Stimmt dem Vertrag endlich zu. Ansonsten wird Großbritannien am 29. März, Ende nächster Woche, ohne Vertrag aus der EU austreten. Eine knallharte Alternative, die hier gestellt würde, maximaler Druck. Und deswegen gibt es natürlich hier enorm viel Redebedarf, wie man diesem Druck doch entkommen kann. Mehrere Sitzungen heute Abend, die Oppositionsspitzen bei der Premierministerin. Die Premierministerin etwa gegen 8 Uhr nochmal im Gespräch mit ihren Brexiteers und gegen 9 Uhr will sie dann eine Rede an die Nation halten.
Die EU, so haben wir das immer wieder in den vergangenen Tagen und Wochen gehört, im Vorfeld jetzt will einer Verlängerung dieses Brexit-Prozesses eigentlich nur zustimmen, wenn absehbar wäre, was die Briten wollten und nicht nur, was sie nicht wollen. Sehen Sie denn da irgendeine Bewegung?
Nein, die sehe ich nicht. Diese Forderung ist hier natürlich auch bekannt. Ohne Begründung machen wir keine Verschiebung mit, keine lange Verschiebung. Eine kurze Verschiebung machen wir dann mit, wenn Großbritannien das Unterhaus vorher den Vertrag gebilligt hat. Im Prinzip hat die EU, wenn wir das richtig verstehen, was Donald Tusk in Brüssel gesagt hat, die Schraube sogar noch angezogen. Er hat nicht nur gesagt, wir stimmen einer langen Verlängerung zu, wenn ihr uns einen Grund dafür nennt, zum Beispiel die Abhaltung eines zweiten Referendums, sondern er hat überhaupt nicht von einer langen Verschiebung gesprochen, sondern den Anschein erweckt, der EU reicht es jetzt. Jetzt muss das Unterhaus springen und das war's dann.
Und was ist dann von der Rede, wenn wir da vielleicht noch kurz drauf eingehen, von Frau May heute Abend zu erwarten, nach all dem, was Sie da schildern? Da wird sie nur noch ihre Position noch mal klarstellen oder ist da irgendetwas noch an Bewegung drin?
Ich glaube, sie wird diesen öffentlichen Auftritt nutzen, um den Druck auf das Unterhaus noch einmal zu erhöhen, um wirklich zu sagen, das ist jetzt ein nationaler Notstand. Ihr müsst zustimmen, die Folgen, wenn ihr es nicht tut, sind verheerend. Denkbar ist auch, vielleicht aber ein wenig unwahrscheinlich, dass sie noch einmal darauf zurückkommt, dass sie ihren Rücktritt angedeutet hat. Diese Andeutung heute war, wenn der Vertrag nächste Woche abgelehnt wird, ich werde nicht einen Antrag auf eine längere Verschiebung stellen. Klammer auf, das muss dann ein anderer tun. Ob sie das heute so deutlich sagen wird, ich wage es zu bezweifeln. Wie gesagt, ich glaube, sie wird noch einmal die Dramatik, den Ernst der Lage allen klar machen wollen, in die Fernsehkameras vor Millionen von Fernsehzuschauern.
Friedbert Meurer, unser Korrespondent aus London. Und den Ball geben wir gleich nach Brüssel weiter an unsere Korrespondentin dort, Bettina Klein. Wie ist da die Gemengelage am Vorabend des EU-Gipfels morgen? Immerhin müssen ja alle anderen, also 27 Staaten, einer Verlängerung des Brexit-Prozesses zustimmen. Also diesen 3 Monaten, wie wir jetzt gehört haben, die May jetzt noch zusätzlich will. Frau Klein, ist das abzusehen, dass man den Briten diese 3 Monate jetzt zugestehen wird, schon deshalb, um nicht den schwarzen Peter zu haben in diesem ganzen Gerangel? Oder wie ist da die Lage?
Ja, fangen wir mal an mit dem Statement von Donald Tusk, das er hier vor einer guten Stunde gegeben hat, hier in Brüssel, der EU-Ratspräsident. Er hat ja im Vorfeld schon mit vielen Hauptstädten das Gespräch gesucht und er hat inzwischen auch mit Theresa May wegen ihres Briefes telefoniert. Und er hat sich eben auf das bezogen, was Theresa May in dem Brief geschrieben hat. Sie hat keine lange Verlängerung gefordert, sondern eben das Datum 30. Juni ins Spiel gebracht, also etwa 3 Monate. Donald Tusk sagte dazu, er glaube, eine kurze Verlängerung ist möglich, aber sie wird geknüpft sein an ein positives Votum im britischen Unterhaus. Hier der O-Ton.
I believe that a short extension will be possible. But it will be conditional on a positive vote on the withdrawal agreement in the House of Commons.
Heißt das nun, geknüpft an ein positives Votum nächste Woche, Fragezeichen, und droht anderenfalls eben ein No-Deal am 29. März? Ich habe gerade versucht, das einen Sprecher klarstellen zu lassen und der schrieb mir, so spezifisch habe Tusk das ja gar nicht gesagt. Das könnte also tatsächlich auf einen weiteren Gipfel hindeuten nächste Woche oder aber auf einen Vorratsbeschluss. Denn sollte das Abkommen in London beim dritten Mal nächste Woche durchgehen, dann muss man sich danach nicht nochmal auf Gipfelebene in Brüssel treffen. Das kann man auch anders regeln. Falls es aber nicht durchgeht oder falls Jean Berko die Abstimmung nicht zulässt oder es eben wieder zu viele Gegenstimmen gibt, dann müsste vermutlich nochmal neu entschieden werden. Dann würde man vielleicht auch andere Bedingungen stellen. Das Ganze dann Ende nächster Woche. Wir sind wirklich jetzt 11:55 und die Frage ist auch, wollen wirklich alle einen weiteren Gipfel? Das ist im Augenblick völlige Interpretation und Spekulation. Und ob es da in allen Fragen wirklich Einigkeit gibt, das ist auch nicht sicher. Es muss ja einstimmig beschlossen werden von allen 27 Staats- und Regierungschefs.
Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Gibt es denn da Staaten, die angedeutet haben, dass sie diese Verlängerung vielleicht nicht mitmachen wollen?
Na, es wird mal so das eine und andere durchgestochen. Es hieß ja mal, Italien würde sich da sperren. Es gäbe Absprachen zwischen Salvini und Nigel Farage, sozusagen Brüder im Geiste. Das ist hier bis in Brüssel nicht angekommen. Davon geht man eigentlich nicht aus. Aus Frankreich hört man jetzt auch relativ harte Worte. Am Ende heißt es aber, also ein Veto einzulegen und wirklich als einziger Staat gegen 26 sich dann zu stellen, das ist nochmal etwas anderes. Alle Staaten haben zu verstehen gegeben, dass sie eben keinen No-Deal wollen, dass sie wirklich bis zum Ende verhandeln wollen. Das hat die Bundeskanzlerin auch gesagt. Die Variante lange Verlängerung scheint ja im Augenblick erstmal vom Tisch zu sein, wenn man sich auf den Brief von Theresa May da bezieht. Aber eben auch bei dieser kürzeren Verlängerung, da gibt es eben noch Probleme, so wie May sich das vorstellt. Denn Verlängerung bis zum 30. Juni hieße eben über die Europawahl Wahlen hinaus. Das ist problematisch. Die Kommission hat das heute intern sehr klar gemacht. Und Donald Tusk hat dazu auch gerade gesagt, 30. Juni, wie von May vorgeschlagen, das hat seine Vorzüge, aber es wirft auch eine Reihe rechtlicher und politischer Fragen auf. Das können wir uns kurz anhören.
Prime Minister May's proposal of the 30th of June, which has its merit, creates a series of questions of a legal and political nature. Leaders will discuss this tomorrow.
Ja, die Staats- und Regierungschefs werden das morgen diskutieren. Das Land ist ja dann zum Zeitpunkt der Wahlen noch Mitglied. Und Theresa May hat in ihrem Brief eben auch darauf bestanden, Großbritannien will nicht an den Europawahlen teilnehmen. Das ist rechtlich problematisch, denn die Wahlen könnten von wem auch immer angefochten werden, wenn ein Mitgliedsland sich nicht daran beteiligt. Das alles gilt eben auch schon, wenn es eine Verlängerung bis zum 30. Juni gibt. Also das wird auch nochmal für Diskussionen morgen hier sorgen.
Das wird spannend morgen. Dankeschön, Bettina Klein. Und wir bleiben in Brüssel, wo sich heute die EVP-Fraktion auch mit den Vorwürfen gegen die ungarische Fidesz-Partei beschäftigen musste, weil der Partei von Ministerpräsident Orbán ja vorgeworfen wird, seit Jahren die Demokratie und den Rechtsstaat auszuhöhlen. Deshalb soll sie aus der Fraktion ausgeschlossen werden, zu der auch die deutschen Unionsparteien gehören. Diese Forderungen gibt es. Heute wurde getagt. Peter Kapern in Brüssel. Ganz so weit will man jetzt offenbar aber doch nicht gehen. Oder wie ist der aktuelle Stand? Die Sitzung läuft, glaube ich, noch.
Ja, genau. Hängepartie. 16.30 Uhr wollte Manfred Weber, der EVP-Spitzenkandidat, eigentlich eine Pressekonferenz geben. Für 17.45 Uhr hatte Viktor Orbán, der Fidesz-Chef, ungarischer Regierungschef, eine Pressekonferenz angekündigt. Jetzt ist es 18.21 Uhr und es tut sich noch nichts. Das deutet auf ein hartes Ringen hin. Das deckt sich auch mit Informationen, die Kollegen von den Nachrichtenagenturen haben. Der Stand ist folgender. Manfred Weber hatte vorgeschlagen, die Mitgliedschaft von Fidesz in der EVP, also in der Parteienfamilie der Christdemokraten, zu suspendieren für längere Zeit. Und er wollte ein Dreiergremium einsetzen, angeführt von Herman van Rompuy, dem ehemaligen belgischen Spitzenpolitiker und Ratspräsidenten, weitere Mitglieder Hans-Gerd Pöttering, ehemaliger Parlamentspräsident von der CDU, Parlamentspräsident im Europaparlament und der ehemalige österreichische Kanzler Wolfgang Schüssel. Die drei sollten Fidesz unter die Lupe nehmen, sollten schauen, ob Fidesz denn tatsächlich gegen Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen habe. Das sollte mehrere Monate dauern und so lange sollte die Fidesz innerhalb der EVP nicht mehr mitstimmen, nicht mehr Kandidaten aufstellen können. Dieses Vorgehen war auch unterstützt worden von Annegret Kramp-Karrenbauer vom österreichischen Bundeskanzler Kurz. Aber nach allem, was wir hören, wehrt sich Viktor Orbán dagegen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat bereits heute Morgen gesagt, bevor wir unsere Mitgliedschaft suspendieren lassen, werfen wir selbst die Brocken hin. Und an diesem Punkt scheint sich das Ringen jetzt festgefahren zu haben.
Also es kommt jetzt im Prinzip auf die Ungarn an, der aus Sicht der übrigen Mitglieder dort und auch aus Sicht von Manfred Weber, der ja wahrscheinlich über die Europawahl hinwegkommen will und dann selbst auch hofft, möglichst problemlos zum Kommissionspräsidenten vielleicht gewählt zu werden. Da wäre die Suspendierung der Weg. Es hängt jetzt, wenn ich Sie recht verstanden habe, tatsächlich an Orbán bzw. an seiner Partei und seiner Fraktion selbst.
Naja, wenn die Sachlage so ist, wie ich sie geschildert habe, dann muss Viktor Orbán entscheiden, ob er diese Suspendierung, die Manfred Weber dort vorgeschlagen hat, akzeptiert oder ob er dies nicht tut. Wenn er dies nicht täte, wäre der Weg frei, dass er enge Bande knüpft zu anderen rechtspopulistischen, nationalistischen Parteien. Die AfD würde ihn mit offenen Armen empfangen. Mit Italiens Innenminister Salvini versteht er sich äußerst gut, ebenso mit Marine Le Pen. Ob diese Parteien und weitere Rechtspopulisten tatsächlich so sehr unter einen Hut passen, dass sie dann im nächsten Europaparlament eine große, machtvolle Populistenfraktion gründen. Das bleibt abzuwarten. Eine Drohung Richtung EVP wäre das. Orbáns Partei hat derzeit 12 Abgeordnete im Europaparlament. Würde er die EVP verlassen, würden die nicht mehr für Manfred Weber stimmen. Und Weber müsste dann zusehen, dass er, wenn er sich zur Wahl stellt als Kommissionspräsident, diese Stimmen anderswo kompensiert. Er müsste ja sowieso eine Koalition eingehen. Und Grüne und FDP haben schon massiv darauf hingewiesen, dass sie erwarten, dass Weber Orbán raus auswirft, damit die Kooperation überhaupt möglich wird. Ob sie es am Ende des Tages tatsächlich von der Mitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft Orbáns in der EVP-Fraktion abhängig machen würde, bliebe dann natürlich abzuwarten. Aber immerhin, die Möglichkeit hängt in der Luft.
Also auch das wird spannend. Peter Kapern aus Brüssel. Und wo wir schon bei der EU sind, da wollen die Deutschen und die Franzosen künftig noch enger zusammenarbeiten. Genauer gesagt der Bundestag und die französische Nationalversammlung. Klaus Remme mit den Einzelheiten.
Mit 509 gegen 111 Stimmen wurde das Abkommen bei 21 Enthaltungen heute mit deutlicher Mehrheit angenommen. Parallel zum Aachener Vertrag zwischen den Regierungen wollen die beiden Parlamente ihre Zusammenarbeit vertiefen. Herzstück des Abkommens, so erläuterte der CDU-Abgeordnete Andreas Jung in der Debatte, ist die Gründung einer gemeinsamen parlamentarischen Versammlung.
Eine Versammlung bestehend aus 50 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 50 Mitgliedern der Assemblée, die gemeinsam beraten, die gemeinsam diskutieren, die gemeinsam Impulse geben, die gemeinsam so eine Zusammenarbeit beschreiben werden, wie es vermutlich nicht zwischen irgendwelchen anderen Parlamenten irgendwo gibt.
Norbert Kleinwächter von der AfD entgegnete:
Wollen wir das? Will das der Bürger, den wir hier zu vertreten haben? Findet er es gut, dass wir Millionen Euro für diese Zusammenarbeit ausgeben werden, während er in Mülleimern nach Pfandflaschen sucht?
Auch die Linksfraktion argumentierte gegen das Abkommen und begründete dies mit Fehlern der Großen Koalition, etwa einem vermeintlichen Akzent auf Aufrüstung im Aachener Vertrag. Anders die Fraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP. Franziska Brandner von den Grünen feierte das Abkommen als wichtigen Schritt. Jetzt komme es darauf an, dass man gemeinsam über die schwierigen Fragen ins Gespräch komme.
Wie geht es denn mit der Rüstung gemeinsam? Wie machen wir denn den Euro zusammen stabil? Wie schaffen wir Klimaschutz gemeinsam europäisch, die harten Themen angehen, wo wir wissen, dass nicht alle einer Meinung sind und hoffentlich gute Lösungen finden, die die Regierungen offensichtlich momentan nämlich nicht hinbekommen.
Mindestens zweimal im Jahr soll die Versammlung öffentlich tagen, abwechselnd in Deutschland und Frankreich. Die Abgeordneten sind für die Überwachung der Umsetzung und Evaluierung der beiden Freundschaftsverträge von 1963 und 2019 zuständig. Die Versammlung begleitet die Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und macht Vorschläge zur Konvergenz des deutschen und französischen Rechts, etwa in der Besteuerung. Bereits am kommenden Montag wird sich die Gruppe in Paris konstituieren.
Die Eckpunkte für den Bundeshaushalt, die Finanzminister Scholz heute dem Bundeskabinett vorgelegt hat, die haben schon im Vorfeld heftige Proteste ausgelöst, vor allem aus den Reihen der Union. Das Echo heute war also zu erwarten, Kritik von fast allen Seiten. Volker Findhammer berichtet.
Mehrfach wird Finanzminister Olaf Scholz danach gefragt, ob er die umstrittene Ausgabenplanung für die Entwicklungshilfepolitik und die Verteidigungsausgaben vor dem Hintergrund der Nichteinhaltung etwa der NATO-Kriterien oder des Unmuts der US-Regierung zu rechtfertigen weiß. Und mehrfach betont Olaf Scholz im Laufe der Pressekonferenz:
Wir werden eine erhebliche Steigerung der Verteidigungsausgaben sehen. Das ist eine Trendwende. Und ich bin ganz froh, dass ich als ein sozialdemokratischer Finanzminister dazu beitragen kann, dass die Bundeswehr die notwendige Unterstützung bekommt, die sie braucht.
Und das gelte auch in der Entwicklungshilfepolitik, wo der zuständige Minister Gerd Müller im Kabinett seinen Protest zu Protokoll gab, dass der Finanzplanung zufolge der Etat seines Ministeriums im Jahr 2020 auf dem Niveau von 2019 eingefroren werden soll. Diese Einwände weist der Finanzminister jedoch zurück.
Wir haben eine Steigerung gegenüber der Finanzplanung. Das ist immer das Kriterium. Und diese Steigerung ist eben über 2 Milliarden Euro. Und das kann man genau vergleichen.
Denn Deutschland sei damit der zweitgrößte internationale Geldgeber in der Entwicklungspolitik. Für den Finanzminister sind die Eckpunkte für den Haushalt ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Regierungskoalition aufgrund der nach wie vor guten wirtschaftlichen Lage mehrere Erfolgskriterien auf einmal erfüllen kann. Zum einen sollen auch die kommenden Jahre ohne neue Schulden gestaltet werden können und zum anderen gelinge trotz dieser Vorgabe der finanzielle Aufwuchs in vielen Bereichen und das ganz besonders bei den geplanten Investitionen. Keine Bundesregierung habe zuvor so viel Geld dafür mobilisiert.
Wir investieren Rekordbeträge in unsere Zukunfts- und Innovationsfähigkeit und stellen damit die Weichen für ein sehr, sehr langfristiges Wachstum. Ganz genau 39,6 Milliarden stehen mit den Eckwerten jedes Jahr für Investitionen bereit, insbesondere für die Infrastruktur, für Bildung, Wohnungsbau, Forschung und Entwicklung.
Allein gerade im Forschungsetat beklagt Bildungsministerin Anja Karliczek deutliche Etatkürzungen bis zum Jahr 2023. Auch sie hatte im Kabinett ihr Unverständnis über die Planungen deutlich gemacht und fordert eine andere Prioritätensetzung ein. Dagegen kündigte Finanzminister Olaf Scholz heute an, dass er gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil ein Konzept zur Finanzierung der Grundrente vorlegen werde. Bis zu 8 Milliarden Euro soll Heils Modell ohne Bedürftigkeitsprüfung kosten, was von der Union bislang abgelehnt wird. Scholz betonte:
Die Grundrente kann funktionieren und ist auch machbar. Und das muss man dann auch sagen, weil das dann, glaube ich, die letzten Skeptiker des Vorschlages auch überzeugen wird.
Der Finanzminister ließ sich also bei der heutigen Präsentation der Eckpunkte des Haushalts von den Kritikern nicht irritieren. Die Regierung setze die richtigen Prioritäten für den sozialen Zusammenhalt und ein modernes Land. Falsch, heißt es da seitens der Opposition.
Uns stört vor allen Dingen die fehlende Prioritätensetzung in diesem Haushalt. Also klare Zukunftsthemen, die hier nicht angegangen werden,
sagte die Fraktionsvorsitzende der AfD Alice Weidel im Sender NTV. Und auch Dietmar Bartsch von den Linken spricht angesichts des bevorstehenden Brexits und der Konjunktureintrübung vom fehlenden Mut der Koalition.
Wir haben die Probleme, die anstehen in der Weltwirtschaft. Gerade dann ist es notwendig, das sagt Ihnen jeder Ökonom, jetzt zu investieren. Und das wird mit diesem Haushalt nicht gemacht. Das ist ein klassischer Haushalt der Verwaltung.
Bis Ende Juni bleibt jetzt noch Zeit für mögliche Änderungen. Erst dann soll der konkrete Haushaltsentwurf für das kommende Jahr im Kabinett verabschiedet werden.
Aus Berlin ein Bericht von Volker Findhammer. Neue Bußzahlungen gegen Google, die richtig teuer werden für den US-amerikanischen Konzern. Fast 1,5 Milliarden Euro hat die EU-Kommission heute Google aufgebrummt wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung. So heißt es, so die Begründung. Dazu Stefan Überbach.
Das ist der nächste Schlag der Brüsseler Wettbewerbshüter gegen den US-amerikanischen Suchmaschinenanbieter. Der Vorwurf diesmal: Google hat seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, um sich bei der Vermittlung von Online-Werbung unliebsame Konkurrenz vom Hals zu halten. In diesem Bereich ist der US-Konzern laut EU-Kommission mit einem Marktanteil von mehr als 70% der deutlich größte Anbieter. Nach Ansicht von Wettbewerbskommissarin Vestager hat der US-Konzern mehr als 10 Jahre lang mit vertraglichen Regelungen dafür gesorgt, dass seine Kunden nicht auch mit anderen Unternehmen arbeiten konnten. Microsoft etwa oder Yahoo hätten keine Werbeflächen auf den Ergebnisseiten der Google-Suchmaschine verkaufen können. Laut Vestager ist das ein klarer Verstoß gegen das Kartellrecht. Google habe damit seine beherrschende Stellung zementiert. Den Konkurrenten sei die Möglichkeit zum Wettbewerb genommen worden. Dadurch hätten auch die Verbraucher mögliche Vorteile verloren. Google kann gegen den Bußgeldbeschluss Einspruch einlegen. Das Unternehmen hatte die illegalen Praktiken nach Angaben der EU-Kommission eingestellt, nachdem der Konzern von der Brüsseler Behörde im Sommer 2016 dazu aufgefordert worden war. Erst im vergangenen Jahr hatte die EU eine 4,3 Milliarden Euro Strafe gegen Google verhängt, im Zusammenhang mit dem Vorwurf unerlaubter Methoden rund um das konzerneigene Betriebssystem Android. 2017 wurden 2,4 Milliarden Euro fällig, damals wegen des Preisvergleichsdienstes Google Shopping.
Die Bayer-Aktie ist heute massiv eingebrochen nach einem Gerichtsentscheid in den USA. Nachdem ein Gericht dem Unkrautvernichter Glyphosat eine Mitschuld an der Krebserkrankung eines Mannes zugewiesen hat. Der Leverkusener Konzern hat ja den Glyphosat-Entwickler Monsanto gekauft und muss jetzt milliardenschwere Entschädigungen deshalb auch fürchten. Informationen von Nicole Marwald.
Der 70-Jährige aus der kalifornischen Kleinstadt Santa Rosa hatte 25 Jahre lang das Herbizid auf seinem Grundstück verwendet. Bei ihm wurde eine Krebserkrankung des Lymphgewebes festgestellt. Nun beginnt die zweite Phase des Prozesses. Die zu klärenden Fragen: Kannte Monsanto die Risiken und hat das Unternehmen diese bewusst verheimlicht? Wenn ja, könnte der Hersteller für die Erkrankung des Klägers verantwortlich gemacht werden. Bereits vor 7 Monaten hatte eine Jury in einem anderen Prozess Monsanto zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt. Bayer ist gegen das Urteil in die Berufung gegangen. Insgesamt sind mehr als 9.300 Klagen von Krebskranken gegen Monsanto bei US-Gerichten eingegangen. Experten sind uneinig, ob Glyphosat tatsächlich Krebs verursachen kann.
Der frühere Serbenführer Karadzic gilt politisch als der Hauptverantwortliche für den Völkermord von Srebrenica und andere Kriegsverbrechen. Dafür ist er heute in seinem Berufungsverfahren vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Theoretisch eine Strafverschärfung sogar, denn in erster Instanz hatte man Karadzic noch mit 40 Jahren Gefängnis belegt. Ludger Kaczmarczyk mit den Einzelheiten.
Ein letztes Mal folgte Radovan Karadzic dem Aufruf des Gerichts, sich von seinem Platz zu erheben. Der ehemalige Präsident der Serbenrepublik in Bosnien nahm seine Brille vom Kopf, verschränkte die Arme und vernahm scheinbar ungerührt das Urteil der zweiten und damit letzten Instanz. Die Berufungskammer, so Richter Vagn Jønsson, hebe die 40-jährige Haftstrafe auf
and imposes a sentence of life imprisonment
und verhängt eine lebenslange Haftstrafe. Bei den Worten des Richters bricht auf der Zuschauertribüne des Gerichts großer Jubel aus. Überlebende der Kriegsgräuel und Hinterbliebene der Opfer reagieren geradezu erlöst. Nach fast 10 Prozessjahren, so eine der Mütter von Srebrenica, erfahren wir Gerechtigkeit. Bei der Festlegung des Strafmaßes beriefen sich die Richter der Berufungskammer auf prominente Fälle aus der Vergangenheit, bei denen bosnisch-serbische Generäle und Offiziere bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren. Die Inkongruenz zwischen der Schwere der Straftaten und der 40-jährigen Haftstrafe wird ersichtlich, wenn wir dieses Strafmaß vergleichen mit den lebenslangen Haftstrafen für Tolimir, Beada, Popovic und Galic, die allenfalls einen Bruchteil der Verbrechen zu verantworten haben, deren Karadzic sich schuldig gemacht hat. Um doch noch freigesprochen zu werden, hatten Karadzic und seine Anwälte fast 50 Einwände gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebracht. Vor allem Verfahrensfehler hatte die Verteidigung moniert. Fast alle Argumente wies das Gericht zurück. Der ehemalige bosnische Serbenführer ist damit ein rechtskräftig verurteilter Kriegsverbrecher, der, so Richter Jønsson, sich des Mordes sowie der Verfolgung und Vertreibung bosnischer Muslime schuldig gemacht habe. Er sei verantwortlich für die fast 3,5-jährige Belagerung von Sarajevo und für das Massaker von Srebrenica. Die Beweise seien überzeugend, urteilte Jønsson, um dann aus einem Schreiben Karadzic an die Truppen vor Ort zu zitieren. Darin habe er seinen Einheiten befohlen, Zitat, eine unerträgliche Situation totaler Unsicherheit zu schaffen, ohne Hoffnung auf Rettung oder Überleben für die Einwohner von Srebrenica und Sepa. Ende des Zitats. In erster Instanz war auch der damalige Militärchef der bosnisch-serbischen Truppen Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Hier steht die Entscheidung der Berufungskammer noch aus. In welchem europäischen Land der 73-jährige Karadzic seine Strafe verbüßen wird, ist noch unklar. In Den Haag kann die Akte Karadzic jedenfalls geschlossen werden.
400.000 Menschen könnten durch den Wirbelsturm im Südosten Afrikas obdachlos geworden sein. Das befürchtet das Rote Kreuz. Landunter, vor allem in Mosambik. Wegen der starken Regenfälle spitzt sich die Situation sogar noch weiter zu. Jana Gent berichtet.
Schon beim ersten Tageslicht sind die Militärhubschrauber gestartet. Nach und nach sammeln sie Verletzte ein und Menschen, die schon seit 6 Tagen auf Rettung warten. Auf Bäumen, auf Hausdächern. Auf Hügeln, die zu Inseln geworden sind, harren sie aus. Allein gestern wurden 167 Menschen nach Beira gebracht. Das Krankenhaus ist teilweise zerstört und völlig überlastet, weil so viele Menschen dort sind. Das ist aber nicht alles, sagt Jens Wiendahl-Pedersen von Ärzte ohne Grenzen. Das Krankenhaus von Beira hat schon mehr als 1.000 Verletzte behandelt. Die Hauptsorge ist aber, dass sich wegen all der Überflutungen jetzt Krankheiten ausbreiten. Eine zentrale Sorge ist auch, dass es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt. Das Schlimmste haben wir noch gar nicht gesehen. Immerhin funktioniert der Flughafen in Beira. Aber es gibt keinen Strom in der Stadt. Das Telefonnetz funktioniert schlecht und Benzin wird knapp. Doch klar ist schon jetzt, die Stadt und die Infrastruktur werden fast komplett wieder aufgebaut werden müssen. Denn Beira ist ein Trümmerfeld. Mosambik gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und ist auf jede Hilfe angewiesen. Die kommt inzwischen von mehreren Seiten, aber nur sehr spärlich, weil es nicht genug Helikopter gibt. Denn überhaupt zu den Menschen zu gelangen, die Hilfe brauchen, ist wegen der zerstörten Straßen und Brücken fast unmöglich. Im Nachbarland Simbabwe organisieren die Menschen die Hilfe in improvisierten Zentren. Immer mehr Wasser fließt ab und Hilfsgüter können auf den Weg gebracht werden. Lkw fahren so weit sie können, dann werden die Pakete auf Köpfe und Schultern geladen. Zu Fuß gelangen Lebensmittel und Zelte zu den Menschen. Trauer ist jetzt Alltag, denn auch Beerdigungen sind dort an der Tagesordnung. Simbabwe und auch Malawi gehen davon aus, dass die Opferzahlen noch steigen werden. Von den Folgen des Zyklons, das schätzen Hilfsorganisationen, sind insgesamt hunderttausende Menschen betroffen, vielleicht sogar mehr als 1 Million.
In Mosambik droht der Ausbruch von Krankheiten. Informationen von Jana Gent. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten erwarten Sie dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.